HR-Info. Politik.
Der 27. Januar vor 74 Jahren. An diesem Tag wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. 1,1 Millionen Menschen wurden in Auschwitz ermordet. Deswegen gedenken wir den Opfern des Nationalsozialismus jedes Jahr am 27. Januar, dem offiziellen Gedenktag. Wir legen Kränze nieder, veranstalten Gedenkfeiern, lesen die Namen der Opfer vor und putzen Stolpersteine. Es ist ein Ritual geworden. Doch wie wir das machen, daran gibt es auch Kritik. Ist die deutsche Erinnerungskultur ein reines Entlastungsritual geworden? Das frage ich heute in dieser Sendung. Mein Name ist Pola Natusius. Beginnen möchte ich diese Sendung mit Eva Sepeci. Sie ist eine der mehr als 230.000 Kinder, die nach Auschwitz deportiert wurden. Und sie hat überlebt und diesen 27. Januar 1945 miterlebt. Wenn es darum geht, sich zu erinnern, dann bedeutet das für mich ganz konkret, die Geschichte von Frau Sepeci nicht vergessen. Warum? Das wurde mir nochmal klar, als ich Eva Sepeci in ihrer Frankfurter Wohnung besucht habe.
Manchmal stelle ich mir die Frage, wieso habe ich überlebt und mein Bruder dürfte nicht leben? Und meine Mutter, mein Vater. Aber das ist auch ein Sieg da. Ich habe doch überlebt. Man wollte mich auch vernichten, aber ich lebe.
Eva Sepeci ist in Ungarn aufgewachsen. Ihre frühe Kindheit beschreibt sie als schön und unbeschwert. Später merkt sie, dass sich die anderen Kinder von ihr abwenden, nicht mehr mit ihr spielen wollen, weil sie Jüdin ist. So etwas spüre man, auch als kleines Kind, erzählt Eva Sepeci.
Habe ich mich zurückgezogen und ich war eher zu Hause alleine und nicht mehr rausgegangen, nicht mehr in der Schule gegangen.
Ihre Eltern sprechen nicht über das, was da passiert. Antisemitismus. Auch in Ungarn werden Gesetze erlassen, die Juden und Jüdinnen ausgrenzen und diskriminieren. Erste Pogrome finden statt. 1942 wird Sepecis Vater in ein Arbeitslager deportiert und taucht nie wieder auf. 1944. Eva Sepeci ist 11 Jahre alt, als die Deutschen in Ungarn einmarschieren. Bald darauf muss sie den gelben Stern auf ihrer Kleidung tragen. Juden und Jüdinnen werden willkürlich verhaftet, drangsaliert und ermordet. Ihre Mutter organisiert gefälschte Papiere und entscheidet, die kleine Eva soll mit einer Tante fliehen. Sie, die Mutter, will später nachkommen mit Tamás, Evas kleinem Bruder, der damals 7 Jahre alt ist. Wieso die Mutter so entscheidet, weiß Sepeci nicht.
Ich habe gedacht, ich fahre auf Urlaub. Ich habe es gar nicht gedacht, wie das wird so.
Es folgen mehrere Verstecke bei verschiedenen Familien. Auch von der Tante wird Eva schließlich getrennt und dann von den Nazis gefunden. Sie deportieren das Kind zusammen mit vielen anderen nach Auschwitz. Besonders einprägsam für die heute 86-Jährige ist der Moment, als die Nazis ihr die Haare abschneiden.
Meine Zöpfe, alles. Wunderschöne Zöpfe, dicke Zöpfe gehabt. Ich habe versucht, die Tränen zurückzuhalten. Ja.
Nach Auschwitz trägt Eva Sepeci ihre Haare nie wieder lang. Für sie beginnt ein einsamer Kampf ums Überleben.
Einer hat, wenn der andere das Brot fallen ließ, hat schon genommen und in den Mund gesteckt. Also jeder hat an sich gedacht, weil die Menschen wollten überleben und jeder hat Hunger gehabt.
Eva wird krank durch die Kälte, die katastrophale sanitäre Situation und die Unterernährung. Sie liegt auf einer Pritsche, als am 27. Januar 1945 die Rote Armee das Konzentrationslager befreit.
Ich habe ein Gefühl gehabt, aufgeatmet. Ich habe gefühlt, es ist Hilfe da.
Nach der Befreiung wird Eva Sepeci zu einem Onkel zurück nach Ungarn gebracht. Sie hat überlebt. Bei den Nachbarn entdeckt sie Möbel, die einst ihren Eltern gehört hatten. Sepeci heiratet und zieht Mitte der 50er Jahre aus Ungarn nach Frankfurt, ausgerechnet ins Land der Täter. Ihr Mann hat hier Arbeit gefunden, nur ihm zuliebe ist sie mitgegangen. Eigentlich will das junge Paar nach 2 Jahren zurück nach Ungarn, doch dort bricht die Revolution aus und die beiden bleiben in Frankfurt. Und Eva wartet auf ihre Mutter und ihren kleinen Bruder Tamás. Sie wartet und schweigt über das, was sie erlebt hat, bis zum Jahr 1995. In diesem Jahr wird sie eingeladen zu einer Gedenkfeier auf dem ehemaligen Auschwitz-Gelände und fährt mit ihren Töchtern hin. Auf einer Liste findet sie die Namen ihrer Familie. Ihr wird klar, auch ihre Mutter und ihr kleiner Bruder wurden nach Auschwitz deportiert und dort von den Nazis ermordet. Bis heute hat Eva ein kleines Schwarz-Weiß-Foto von Tamás, dem Bruder, in einem Rahmen auf einer Anrichte im Esszimmer stehen. Das Foto zeigt einen kleinen Jungen in einer Latzhose, der lauthals und unbefangen lacht. Es strengt sie spürbar an, über Auschwitz zu sprechen.
Heute denke ich mir, das ist eine Pflicht, dass ich hier das erzähle und die paar Überlebenden das erzählen, weil diese vielen Menschen sind einfach umgebracht worden und stumm gemacht worden, können nicht mehr erzählen.
Deswegen geht Eva Sepeji auch immer wieder in Schulen und zu Veranstaltungen und erzählt von Auschwitz. Für Eva Sepeji ist es wichtig, dass Überlebende weiterhin erzählen vom Holocaust, aber eben auch, dass wir ihnen zuhören. Meron Mendel beschäftigt sich vor allem mit denen, die kaum noch Bezug haben zur Nazizeit, mit Jugendlichen. Mendel kommt aus Israel, hat an der Goethe-Universität Frankfurt in Erziehungswissenschaften promoviert und ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Und die will vor allem mit ihrem sogenannten Lernlabor interaktiv junge Menschen mit der Geschichte konfrontieren. Konkret mit der Geschichte des Mädchens Anne Frank und mit Hilfe von Tablets zum Beispiel. Eine moderne Art der Erinnerung also. Ich habe Meron Mendel in der Bildungsstätte besucht und mit ihm über Erinnerungskultur in Deutschland gesprochen. Er sagt, unsere Erinnerungskultur muss moderner werden.
Herr Mendel, die Befreiung von Auschwitz, die jährt sich dieses Jahr zum 74. Mal und es wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise erinnert und gedacht. Und der 27. Januar ist inzwischen auch ein gesetzlicher Gedenktag. Es gibt aber auch jede Menge Kritik daran, wie in Deutschland gedacht wird. Wie ist da Ihre Bilanz?
Ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass die Gedenkkultur sehr ausgeweitet hat. Es gibt sehr viele Gedenkinitiativen, die Stolpersteine. Es wurden neue Gedenkstätten gegründet. Sehr wichtige Projekte, die auch dank viel Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zustande gekommen sind. Wir sind halt an einen Punkt gekommen, wo man sich auch ehrlich die Frage stellt, ob auch in den nächsten Jahrzehnten man genau in diese Richtung gehen kann. Also ob die quantitative Ausweitung der Gedenkorte, der Gedenkrituale auch zu einer qualitativen Steigerung der Erinnerungskultur führen wird. Und ich neige dazu zu sagen, das ist nicht der Fall, sondern wir sind an einem Zeitpunkt gelangt, wo wir uns ehrlich die Frage stellen, was in unserer Gedenkkultur zu viel ritualisiert hat und wo sind die neuen Ansätze, wo sind die neuen Stoßrichtungen, die Erinnerung an den Nationalsozialismus wirklich im wahrsten Sinn auch lebendig halten werden.
Wie hat sich denn die deutsche Erinnerungskultur in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?
Wenn man die Stolperstein-Initiative als Beispiel nimmt, es wurde in den letzten Jahrzehnten Zehntausende von solchen Stolpersteinen verlegt, was an sich gut ist, aber irgendwann ist die Frage, ob die Zupflasterung der Bundesrepublik mit Erinnerungsorte auch das Zweck dient, dass die Geschichte reflektiert wird, dass wir aus der Geschichte auch lernen und vor allem, ob es dazu auch Beitrag leisten wird, um dass wir junge Leute dafür gewinnen, sich für die Gesellschaft heute zu engagieren. Ich bin jedes Jahr am 9. November und am 27. Januar hier in Frankfurt in der Paulskirche. Und ich stelle immer fest, das sind immer die gleichen Leute, die immer mehr graue Haare zu sehen ist und die Jugendlichen bleiben woanders. Da ist gerade die Herausforderung, sie abzuholen. Und die kann man nicht mit Gedenkritualen der Paulskirche abholen, sondern gerade mit spannenden Projekten.
Kritiker sagen ja auch, dass Deutschland sich zu schnell mit sich selbst versöhnt hat und sich zu leicht macht mit der Erinnerungskultur. Würden Sie da zustimmen?
Versöhnung ist ein sehr abstraktes Wort. Ich kann mir vorstellen, wie eine Versöhnung zwischen zwei Menschen aussieht oder zwei Gruppen, aber zwischen der abstrakte Begriff Juden und die Deutschen, das ist eher so eine symbolische Frage, die wenig mit den Lebensrealitäten der Menschen zu tun hat. Auf der positiven Seite ist festzustellen, dass in der Erinnerungskultur wirklich sehr viel Engagement steckt und sehr viel Wille und Bereitschaft, sich mit der Vergangenheit zu konfrontieren und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ein Nebeneffekt, der manchmal auch problematisch sein kann, ist das Gefühl, wir haben so gut die Vergangenheit verarbeitet, dass wir gar kein Problem mit der Gegenwart haben. Da sehen wir oft, ich gebe es zum Beispiel in unserer pädagogischen Arbeit, die Erfahrung, eine Schule, die ganz brav am 9. November und 27. Januar Gedenkveranstaltungen hält, wo die Jugendlichen Spurensuchenprojekte machen und mit Zahnbürsten die Stolpersteine putzen. In der gleichen Schule ist ein antisemitischer oder rassistischer Mobbingfall, der unter den Teppich gekehrt wird. Und wenn wir zu dem konkreten Fall arbeiten, ist die Antwort der pädagogischen Leitung, der Schulleitung. Wir sind aber für die Geschichte so sensibilisiert. Es heißt, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit immunisiert nicht gegen aktuelle Formen von Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung.
HR Info. Politik.
Mit einer Sendung zum Thema deutsche Erinnerungskultur. Ein reines Entlastungsritual? Erinnerungskultur ist kein starrer Ritus. Sie hat sich verändert und entwickelt. Wie? Damit beschäftigen sich die Mitarbeiter des Jüdischen Museums und des Fritz-Bauer-Instituts Frankfurt. Was sich seit den 1950er Jahren getan hat und wie sich unser Gedenken heute verändern muss, darüber hat meine Kollegin Dunja Sadaki mit Ihnen gesprochen.
Wie wir uns in Deutschland an die Nazi-Verbrechen erinnern, das hat sich im Laufe der Jahrzehnte seit Kriegsende stark verändert. Das sagt Tobias Freimüller vom Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt. Eine Forschungs- und Bildungseinrichtung, die die Geschichte der Nazi-Verbrechen untersucht und dokumentiert. In den 50er Jahren zum Beispiel, sagt er, habe es wenige öffentliche Debatten gegeben. In den 60ern dagegen habe eine nachwachsende Generation lautstark durch die Kritik an der Elterngeneration das Thema sichtbarer gemacht. Ein ständiger Wechsel zwischen Nähe und Distanz also, sagt Tobias Freimüller.
In den 80er Jahren eine Rückkehr des Interesses der Geschichte auf breiter Front. Man wollte jetzt wissen, was war genau passiert. Die Opfer kamen zum ersten Mal überhaupt in den Blick. In den 90er Jahren begann man darüber nachzudenken, wer waren eigentlich die Täter? Ja, und so verändert sich der Diskurs ständig. Und es ist nie ein Punkt erreicht worden, wo man sagen könnte, das war der Moment, an dem wir eine für alle befriedigende politisch gewollte Erinnerungskultur erreicht hätten, sondern das ist im steten Wandel und es ist natürlich immer noch im Wandel und es wird auch so bleiben.
Auch heutzutage habe sich das Erinnern verändert und müsse immer kritisch hinterfragt werden, so Freimüller. Weil der zeitliche Abstand zu den NS-Verbrechen immer größer werde, weil es immer weniger Zeitzeugen gebe. Gedenkveranstaltungen an besonderen Tagen wie dem 27. Januar findet Freimüller wichtig. Allerdings,
das wird uns alles nichts nützen, wenn nicht sozusagen im Schulunterricht und in allen gesellschaftlichen Bereichen Interesse geweckt wird. Dann bleibt eine noch so eindrucksvolle Zeremonie letztlich bedeutungslos.
Das sieht auch Manfred Levy so. Er ist Lehrer und arbeitet für das Pädagogische Zentrum des Jüdischen Museums in Frankfurt.
Unser Ansatz ist ganz klar, sich aktiv mit der Zeit des Shoah, des Holocaust, auseinanderzusetzen, ein Bewusstsein für die historischen Zusammenhänge zu schaffen, aber auch natürlich, was ist die Message aus diesem Ganzen? Und diese Message hat ja schon was mit kein Rassismus, keine Ausgrenzung von Minderheiten zu tun und da bieten wir ganz viele Projekte an.
Das heißt konkret? Sehr persönliche Geschichten von Opfern zu erzählen, aber auch von Tätern, um analytisch, so Levy, verstehen zu können, wie es zu den Nazi-Verbrechen kommen konnte. In seinen Projekten will Levy aber auch ganz bewusst positive Erlebnisse für Jugendliche mit dem Thema Judentum schaffen. Neben Gesprächen mit Zeitzeugen sollen junge Menschen in Kontakt kommen, Synagogen besuchen, Rabbis Fragen stellen oder zusammen koscher kochen. Für die deutsche Erinnerungskultur fordert Levy, bezieht endlich die Jugendlichen ein.
Warum kann man in der Paulskirche zum Beispiel, anstatt immer so hochkarätige Ansprachen oder Politiker oder Vertreter der jüdischen Gemeinde in der Hauptrede auftreten zu lassen, warum kann man nicht sagen, wir machen so einen Verbund mit Schulen und jede Schule im Wechsel ist für die Gestaltung ein Teil dieser Veranstaltungen mitverantwortlich. Nicht in Form, dass man sie in die Paulskirche lotst und die sitzen dann da, sondern dass sie irgendeinen aktiven Beitrag haben.
Denn für Manfred Levy steht fest,
es geht nicht um 27. Januar, 9. November, es geht um die Zeit dazwischen. Wie vermittelt man das Thema so, dass alle Generationen merken, damit haben sie was zu tun.
Einer der radikalsten Kritiker der deutschen Erinnerungskultur ist der Lyriker Max Czollek. Czollek ist 32, zählt also zur jüngeren Generation deutscher Juden. Und er ist wütend über das deutsche Selbstverständnis, egal ob es um Integration oder eben um Gedenken geht. Das hat er aufgeschrieben in seinem Buch Desintegriert euch. Seine Thesen? Er bezeichnet deutsche Gedenkkultur als Gedächtnistheater. Damit meint er, in Deutschland würde hauptsächlich deswegen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert, um das Erinnern an sich zur Schau zu stellen und sich als geläuterte, gute Deutsche zu präsentieren. Das Gedenken sei also quasi eine Alibi-Veranstaltung. Sein zweiter Vorwurf, Juden und Jüdinnen ließen sich dabei auch noch instrumentalisieren. Dazu ein Ausschnitt aus Czolleks Buch.
Viel entscheidender ist die deutsche Fixierung auf die eigenen Verbrechen, etwas, was meine Tante als fortgesetzte Allmachtsfantasie bezeichnet. Über die Juden weiß man als Deutsche und Deutscher eben vor allem, dass man sie umgebracht hat. Das hat zur Folge, dass der deutsche Blick die real existierenden Juden und Jüdinnen verfehlt. Diese Ignoranz wird stabilisiert durch die Angst, die Juden und Jüdinnen könnten weniger freundlich, weniger glücklich und versöhnlich sein, als man sich das erhofft und braucht, um selbst mit gutem Gewissen in Deutschland leben und Deutsch sprechen zu können.
Ist Scholleks Kritik berechtigt? Auch darüber habe ich bei meinem Besuch in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt mit deren Direktor Meron Mendel gesprochen.
Max Scholleck sagt, Juden und Jüdinnen werden in Deutschland funktionalisiert für das, er nennt das deutsche Erinnerungstheater, und er argumentiert, dass deutsche Nicht-Juden sie einfach zu einem Teil ihrer Erinnerungskultur machen, die laut Scholleck nur darauf abzielt, dass die deutsche Gesellschaft sich selbst von der Schuld des Nationalsozialismus entlastet. Finden Sie, er hat mit seinen Ansichten recht?
Also Max Scholleck rekurriert auf den Begriff von der Gedächtnistheater von der Soziologin Michael Bodemann in der Mitte der 90er Jahre geprägt wurde. Und als soziologische Beobachtung würde ich auch zustimmen, dass seit 1945 haben Juden oder die jüdische Gemeinschaft in Deutschland eine bestimmte Rolle zugewiesen, die sehr stark mit den Repräsentanten der Opfer und dabei so eine in bestimmter Art und Weise eine moralische Instanz einhergeht. Die Frage ist, ob die Juden diese Rolle auch einnehmen wollen und wie gehen sie damit um, ist eine ganz spannende Frage. Da sehen wir auch sehr unterschiedliche Formen der Auseinandersetzung von Judinnen und Juden mit dieser Situation. Und der Aufruf von Max Scholleck, desintegriert euch, also ihr sollt da nicht mitmachen, würde ich differenziert beurteilen. Ich würde nicht grundsätzlich eine Absage an die Erinnerungskultur erteilen, wie das Max Scholleck will. Ich finde, das ist im Vordergrund eine individuelle Frage. Also muss man sich nicht aufgrund, ob man jüdisch ist oder nicht, mitmachen, sondern wirklich jede Form der Gedenkkultur kritisch beobachten und sehen, ob die was bringt für uns als Gesellschaft, ob es eine leere Hülse und nur eine ritualisierte Form der Gedenkens oder eine Form von Gedenkens, das mich persönlich auch anspricht und dass ich auch der Sinn und Zweck drin sehe.
Sind deutsche Nichtjuden, gerade was diese ritualisierte Erinnerungskultur angeht, viel zu fixiert auf die deutschen Verbrechen und zu wenig auf die Opfer?
Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Die Erinnerungskultur ist sehr stark an die Opfer fixiert. Und wir haben eigentlich keine richtige Auseinandersetzung oder Reflexion über die Täterseite. Also es gibt auch Studien, die zeigen, die meisten Deutschen sind sicher, dass ihre Vorfahren entweder Opfer oder im schlimmsten Fall Beiständer sind. Also wir kennen kaum jemanden, der von sich sagt, gibt meine Großeltern oder Urgroßeltern Täter waren. Auch in der Landschaft der Erinnerung sehen wir sehr viele Gedenkstätte, Gedenkorte, die an die Opfer erinnern, aber viel weniger wird um die Frage Gedanken gemacht, über die Frage, wie es überhaupt dazu kam, dass so ein Unrechtregime an die Macht, in eine demokratische Form an die Macht gekommen ist, wie war sozusagen die Unterstützungsstruktur, überhaupt darüber zu reflektieren, was für eine große Unterstützung in der eigenen Bevölkerung, nicht aus Zwang, sondern aus Wille von den Nationalsozialisten gab. Das sind Fragen, die bis heute sehr stark unterbeleuchtet sind und die ich sehe unter anderem auch als eine Herausforderung für Erinnerungskultur, die Auseinandersetzung mit Täterschaft zu stellen.
Scholleck unterstellt, dass in der deutschen Gedenkkultur es vor allem darum geht, dass eben die geläuterten deutschen Nichtjuden sich mit den Juden versöhnen und alles andere nicht zur Debatte steht. Hat er damit recht?
Das geht an die Realität vorbei, weil wir in der Realität haben wir nicht die zwei Kollektiven, die Deutschen und die Juden, sondern wir sehen, es gibt auch sehr viele deutsche Juden, und diese Gegenüberstellung ist an sich schon problematisch, weil dann werden Juden als implizit als Nicht-Deutschen wahrgenommen. Die Frage der Versöhnung habe ich schon vorher problematisiert, weil ich gerade da drin das Problem sehe, das wird hier eine Art von Kollektivisierung, eine individuelle Frage. Man kann sich persönlich zwischen zwei Personen versöhnen. Kollektiven können sich gar nicht versöhnen. Das ist fast überflüssig zu sagen. Auch Juden als Kollektiv haben keine Vertretung, die für sie auch so eine Versöhnung machen kann. Natürlich kann man an bestimmte politische Ereignisse erinnern, die das bezwecken. 1952 haben der damalige israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion mit dem deutschen Kanzler Adenauer den Wiedergutmachungsvertrag abgeschlossen, der sicherlich zu internationaler Beachtung erlangt hat, als Meilenstein von einer Art von Versöhnung. Das ist im Vordergrund aber eine politische Versöhnung. Und wenn wir auf die Vielfalt der Beziehungen von Jüdinnen und Juden in Deutschland oder Beziehungen zwischen Israel und Deutschland schauen, aus meiner Sicht erübrigt sich die Frage der politischen Versöhnung, weil wir sehen, dass in der faktischen Leben die Versöhnung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und wenn etwas zwischen 25.000 bis 40.000 junge Israelis nach Berlin ziehen, um dort das Stadtleben zu genießen. Das ist für mich vielmehr ein Zeichen dafür, dass eine Normalität eingekehrt ist, als ein politisches Zeichen oder symbolisches Zeichen der Versöhnung.
Auch Mike Delberg will sich Czoleks Kritik nicht anschließen. Delberg ist 28, Repräsentant der jüdischen Gemeinde Berlin und im Präsidium des jüdischen Sportvereins Maccabi Deutschland. Er arbeitet für die CDU im Bundestag. Auch Delberg ist ein Vertreter der jungen jüdischen Community im Land und identifiziert sich ganz klar als Deutscher und mit Deutschland. Wenn es um das Erinnern an die Verbrechen der Nazis geht, ist für Delberg eine Sache von Bedeutung.
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir gerade von uns als jüdische Gemeinschaft sagen, niemand, der in der aktuellen Generation ist oder auch in der Generation unserer Eltern, trägt irgendeine Schuld. Man hat den Holocaust nicht durchgeführt, aber man trägt eine Verantwortung. Und das ist unabhängig davon, welcher Religion man angehört. Man ist ein deutscher Staatsbürger und die Vergangenheit unseres Landes ist nun mal so, wie sie gewesen ist. Und leider findet jetzt gerade eine Art von Vergeschichtlichung dieses Kapitels unserer Geschichte statt. Wir müssen schauen, wie wir den Holocaust wieder ins Bewusstsein der Leute holen und ihn emotional an die Menschen knüpfen, anstatt es zu einem geschichtlichen Event verkommen zu lassen.
Ist deutsche Erinnerungskultur ein reines Entlastungsritual? Meine Gesprächspartner sagen, wir müssen überdenken, wie wir erinnern. Wie soll Gedenken also aussehen in der Zukunft? Mike Delberg aus dem Präsidium des jüdischen Sportvereins Maccabi wünscht sich, dass die Erinnerung an den Holocaust wieder persönlicher wird.
Tatsächlich ist es so, dass wir diese Gedenkveranstaltung zu sehr in einen öffentlichen Fokus rücken, wohingegen das persönliche Erinnern, das emotionale Erinnern in den Hintergrund rückt. Und das ist vielleicht gerade jetzt in der Zeit von Social Media, in der Zeit von sich immer weiter verbreitenden persönlichen Geschichten noch wichtiger.
Auch Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, plädiert dafür, Geschichte lebendig zu halten.
Das wird nicht mehr so funktionieren, dass es reicht, Gedenkrituale zu halten. Es geht jetzt gerade darum, wie können wir junge Menschen mit den Mitteln, die sie aus ihrer digitalen Welt kennen, aus den sozialen Medien, gerade diese Instrumente nutzen, um ihnen die Geschichte hautnah zu vermitteln. Und wenn wir da diese Herausforderung heute nicht stellen, werden wir sehr zeitnah mit einem großen Problem in der Erinnerungskultur konfrontieren.
Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus soll also emotional sein und darf kein abstraktes Geschichtshappening werden. Und unser Gedenken muss moderner werden, jüngere Menschen mehr einbinden. Gleichzeitig müssen wir deutschen Nichtjuden uns viel mehr mit der jüdischen Vielfalt, die es heute wieder gibt in Deutschland, beschäftigen. Und das war die Sendung hr-info Politik. Wenn Sie sich für politische Radiosendungen wie diese interessieren, abonnieren Sie gerne unseren hr-info Politik Podcast oder hören Sie unsere Sendung in der ARD Audiothek App nach. Mein Name ist Pola Natusius.